Unser heutiges Predigtthema und auch unser heutiger Predigttext ist eine Fortsetzung im Markus-Evangelium. Und das Thema heißt: Jesus nachfolgen, anders leben. Jesus nachfolgen, anders leben. Und wir werden anschließend oder später noch die entsprechenden Bibelabschnitte aus dem Markus-Evangelium dazu lesen. Seit vielen, vielen Jahren, ich möchte fast sagen seit Jahrhunderten, hat die Gemeinde Jesu, die Kirche, immer wieder die Frage beschäftigt, wie bzw. woran erkennt man einen Jesus-Nachfolger, einen Christen? Wie stellt sich der Glaube, der ja etwas im Herzen Befindliches und Innerliches ist, wie stellt sich der Glaube eines Christen dar? Wie manifestiert sich der Jesus-Nachfolger im Alltag seines Lebens? Und darauf hat es die unterschiedlichsten Antworten gegeben. Und sicher habt ihr auch eine Vorstellung bei euch, wie ein Jesus-Jünger, ein Nachfolger im Alltag zu erkennen ist. Darf ich mal hören, was ihr dazu meint? Wie erkennt man einen Jesus-Nachfolger im Alltag? Ja, ihr dürft schon was sagen.
Ehrlichkeit.
Bitte, Ehrlichkeit, an seiner Ehrlichkeit. Okay. Das heißt, praktisch?
Zu den Fehlern stehen und nicht verduschen, wenn man was falsch gemacht hat.
Zu den Fehlern, ja. Zu den Fehlern stehen und nicht vertuschen. Okay, Ehrlichkeit. Bitte.
Vertrauen.
Vertrauen. Vertrauen. Lauter moralische Begriffe. Vertrauen, was heißt es?
In schwierigen Zeiten, zum Beispiel sich auf Jesus verlassen, nicht gut geht, sagen, ich glaube und ich vertraue.
Mhm. Also auch in Schwierigkeiten an Gott festhalten. Ja. Bei ihm bleiben, so wie wir es auch im Lied gesungen haben, egal was du mir gibst, ein gefährliches Lied übrigens, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Herr. Das ist Vertrauen. Noch was? Bitte?
Dass man Liebe untereinander hat.
Auf den Vers habe ich gewartet. Das ist nämlich der bestimmte Vers im Johannesevangelium. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, ein breiter und wichtiger Begriff. Bitte.
Hilfsbereit.
Das heißt, wenn die Jungs wen brauchen zum Umziehen, dass so viele kommen, dass sie in der Wohnung gar nicht Platz haben. Also hilfsbereit dem einen und dem anderen gegenüber. Sehr gut.
So wie der barmherzige Samariter.
Sehr gut. Ein gutes Beispiel. Wie erkennt man einen Christen im Alltag? Lauter moralische Begriffe, vergebungsbereit, ich freue mich, danke. Also wenn einer kommt und sagt, es tut mir leid, bitte verzeih mir, was ich falsch gemacht habe, dass man auch bereit ist, ihm die Vergebung zu gewähren und zuzusprechen.
Er ruft den Namen Jesu an, das heißt, er steht auch zu Jesus in der Öffentlichkeit.
Er steht auch zu Jesus und bekennt sich zu Jesus auch in der Öffentlichkeit. Super, noch was.
Aha.
Also das eine, was man nicht tut, und das andere, was einen auszeichnet, man hat Freude am Wort Gottes. Ich sage das jetzt mal allgemein und allumfassend. Noch jemand? Wie erkennt man einen Jesus-Nachfolger im Alltag? Bitte? Er geht am Leid nicht vorbei. Da ist auch der Samariter schon gefallen. Also er hat offene Augen für das eine und das andere, was andere bewegt oder beschwert. Gut, also es gäbe sicher noch viele Antworten. Ich habe ein paar sehr kuriose mir hier ein bisschen aufgeschrieben. Es hat Zeiten gegeben, da hat man gesagt, man erkennt den Christen und Jesus-Nachfolger sogar am Aussehen, wie man sich kleidet. Kennt ihr die amischen Mennoniten? Drüben in Pennsylvania und in anderen Teilen Kanadas. Oder kennt ihr die ultraorthodoxen Juden? Die erkennt man sofort. Da weiß man zwar nicht, ob sie barmherzig sind oder vergebungsbereit oder hilfsbereit, aber wenn man sie sieht, weiß man, das ist einer von denen. Die haben lange schwarze Gewänder, natürlich die Juden auch ihre Schläfchenlocken, ihre schwarzen Hüte und so weiter. Auch die Amischen sehen etwa so aus und man meinte eine Zeit lang, so erkennt man einen Jesusjünger, ob eine Frau ein Kopftuch aufhat oder nicht. Ob man Schmuck anlegt oder nicht, ob man sich schminkt oder nicht. Es gab viele, viele sehr interessante Dinge. Sogar an der Frisur hat man manchmal gemeint, erkennt man den echten und wirklichen Jesus-Jünger. Oder wie man sich gibt, wie man die Gebote Gottes hält. Manch einer hat gesagt, man muss jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und dann ist man ein richtiger Nachfolger Jesu. Was man tut oder was man nicht tut. Es gab Zeiten, da hat man gesagt, also Alkohol trinken ist nichts für einen Christen. Oder dass man mal richtig laut losflucht und seinem Herzen Luft macht, das ist nichts für einen Christen. Oder dass man Gutes tut, das ist was für einen Christen. Dass man, so haben manche den Psalm 1 ausgelegt, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, die sind nicht mal ins Wirtshaus essen gegangen, denn dort sitzen ja auch Menschen, die spotten Gott. Also es gab viele, viele Dinge. Manche gingen nicht ins Kino, manche gingen nicht zum Tanz, dafür lieber in die Bibel- und Jugendstunde. Also das waren alles Erkennungsmerkmale zu gewissen Zeiten und zu gewissen Tagen. Oder dass man zur richtigen Gemeinde gehört und die richtige Musik macht und die richtigen Lieder singt. Also wenn die alten Christen vor 100 Jahren hier ein Schlagzeug gesehen hätten, die wären wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, denn sowas gehört nicht in eine Kirche. Das war einmal eine Aussage oder sogar eine Gitarre, bitte. Als der Ludwig von Zinzendorf in der Brüdergemeinde anfing, fromme Lieder zu singen und dazu noch mit der Gitarre zu spielen und dazu noch im Dreivierteltakt, was ja eine Tanzmusik ist, da kann man gut Walzer tanzen, dann haben sie gesagt, jetzt ist der Teufel in die Kirche eingezogen. Es waren also verschiedene Dinge. Ob man richtig betet, das gibt's bis heute noch, dass man sich da in die Haare kommt. Ob man dazu aufstehen muss. Oder ob man niederknien soll. Oder ob man die Augen schließen soll beim Gebet. Fällt mir eine interessante Begebenheit ein. Ich war in der Bibelschule und wir hatten immer nach 2 Stunden Unterricht eine große Pause. Und da gab es eine gute Jause, würden wir Österreicher sagen, also einen Imbiss. Und dann waren wir natürlich in der Bibelschule besonders herausgefordert, auch gottgefällig zu leben. Und wenn dann ein guter Teller voll Imbiss auf dem Tisch stand, so neben mir bei meinem Nachbarn, dann hat natürlich jeder auch dafür Gott gedankt, was auch gut ist. Und der eine, der dankte auch dafür und schloss die Augen und hat Gott gepriesen für die gute Jause. Und inzwischen habe ich sie ihm weggenommen und unter dem Tisch versteckt. Und als er seine Augen öffnete, war sein Platz leer. Und dann sagte ich zu ihm, du hast falsch gebetet. Du hast beide Augen geschlossen. Es steht in der Bibel, wachet und betet. Das heißt, man muss ein Auge schließen und ein Auge offen haben. Dann kann dir sowas nicht passieren. Naja, ein kleiner Scherz am Rande. Also, wie erkennt man einen Christen? All das, was ich vorhin auch erwähnt und was ihr erwähnt habt, ist natürlich voller Berechtigung und gewisse Bedeutung. Aber unser Predigtthema besteht heute aus 2 Worten. Die 2 Worte heißen anders leben. Und das charakterisiert das Leben
eines Christen sehr, sehr treffend. Jesus sagt, Markus 10, da greife ich nur ein klein bisschen voraus, als die Jünger streiten, wer denn unter ihnen der Größte sein soll. Auch das gibt's unter Nachfolger Jesu. Wer ist der Größte, der Beste, der Oberste? Da sagt er, nachdem er ihnen ein Beispiel gegeben hat, so ist es unter euch nicht, sondern, also Christen leben anders. Sie denken nicht nur anders, sie reden nicht nur anders, sie sehen vielleicht nicht nur anders aus, sondern ihr ganzes Leben ist geprägt zu einem Kontrast von Menschen, die Gott nicht kennen. Das fängt natürlich im Herzen an. Was ich denke, wie meine Gesinnung ist, das prägt auch mein Handeln. Wenn ich meine, dass Stehlen falsch ist, dann werde ich nicht stehlen. Wenn ich aber meine, dass Stehlen mein Überleben sichert, dann werde ich so viel nehmen, wie viel ich kriegen kann, auch wenn es mir nicht gehört. Dieses Andersleben fängt bei jedem persönlich tief drinnen im Herzen an und entfaltet sich letztlich auf alle Lebensbereiche. Auf alle Lebensbereiche. Das nennen wir im frommen Sprachgebrauch die Heiligung oder das Wachstum im Glauben. Das geschieht nicht auf einmal, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Ihr Lieben, wer glaubt, er sei schon fertig als Christ, der täuscht sich gewaltig. Ich auch, obwohl ich schon so alt bin. Und obwohl ich Gott sei Dank durch Gottes Gnade schon lange mit Jesus und er mit mir vor allem unterwegs ist. Diese sogenannte Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Und er entwickelt sich auf alle Lebensbereiche. Persönlich und was wir auch heute in unserem Text sehen, auf unsere Ehen, auf unsere Kinder, im Blick auf unsere Moral und auch im Blick auf unseren Besitz. Das sind meine drei Themen entlang dieses Bibeltextes von heute. Erstens der Nachfolger und die Ehe, Kapitel 10 in Markus 1 bis 12, der Nachfolger und die Kinder, Kapitel 10, 13 bis 16, und drittens der Nachfolger und die Moral und sein Besitz, Kapitel 10, 17 bis 27. Ich weiß, darüber hinaus gibt es noch viele Beispiele in der Bibel, wie ein Christ sein Leben in dieser Welt führen sollte. Im Blick zum Beispiel auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, in Beziehung auf zwischen Kinder und Eltern, in der Beziehung der Erziehung, im Verhalten Chef und Mitarbeiter, damals hießen sie noch Herr und Sklaven, ein ganz gefährlicher Begriff, in der Beziehung zur Obrigkeit, in der Beziehung zum Finanzamt, in der Beziehung zur Regierung, in der Beziehung zur Polizei, in der Beziehung zum Verkehr, in Beziehung zu den Steuern und. Und der Apostel Paulus sagt in Epheser Kapitel 6, all diese Beziehungen, diese Lebensebenen und Beziehungen, sie bedürfen der Umwandlung nach dem Willen Gottes. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und der kostet manchmal Kampf. Deshalb sagt er am Ende seines Aufzählens der vielen Beispiele, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Für mich war es nicht leicht, meinen Jezorn aufzugeben. Als ich noch Mechaniker war und am LKW lag und Kräne montierte und Stapler reparierte und manchmal abplatzte mit einem großen Schraubenschlüssel und mir die Finger so richtig wund schlug am Rahmen des tollen LKW, da flogen die Schlüssel und die Hämmer manchmal quer durch die ganze Werkstatt. Und manche Worte flogen hinterher. Ich war sehr böse und sehr zornig. Auch in vielen anderen Dingen. Aber Gott hat mir seine Gnade erwiesen. Und wenn es heute manchmal noch über mich kommt, dann weiß ich, wie wichtig die Waffenrüstung des Glaubens ist und wie wichtig das Vertrauen, von dem ihr gesprochen habt, auf die Hilfe Gottes ist. Aber nun zu unserem Predigttext. Markus Kapitel 10, die Verse 1 bis 12, und wir werden sie hier vorne mitlesen können. Das ist das Thema der Christ und die Ehe. Ein Beispiel, wie der Christ anders lebt als die anderen, die Gott nicht kennen. Er, Jesus, machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Matthäus schreibt dazu, habt ihr nicht gelesen in der Tora? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dies Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen oder scheiden. Und damit daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Der Nachfolger und die Ehe. Als erstes Beispiel für die Praxis der Nachfolge Jesu haben wir im Text die Ehe. Dort, wo man die Wohnzimmertür hinter sich schließt, dort beginnt dieser Lebensbereich für die Eheleute. Heute wie damals, das sehen wir schon vor 2000 Jahren, ist dies ein ganz wichtiges und aktuelles Diskussionsthema. Jesus stellt auf die Frage nach der Scheidungsmöglichkeit klar, die Grundlage für seine Antwort ist die Bibel, damals das Alte Testament. Er fragt seine Jünger, habt ihr nicht gelesen? Oder was hat euch Mose denn gesagt? Und dann stellt er diesen Lebensbereich, die Ehe, in einen ganz positiven, direkten, inneren Zusammenhang. Er sagt, von Anfang an war es nicht so. Denn Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild. Und dann erwähnt er ganz bewusst, er schuf Mann und Frau, zwei verschiedene Geschlechter. Er schuf Mann und Frau. Er schuf auch einen Schutzraum. Einen Schutzraum für das Heranwachsen von Kindern und das Werden einer Familie. Und das nennen wir heute Ehe. Gott ist der Erfinder dieser Gemeinschaft. Und die Ehe für Gott und nach seiner Schöpfungsordnung, die Ehe besteht aus Mann und Frau. Sie ist eine Ein-Ehe. Ich habe, als ich dieses Wort aufschrieb, innerlich ein wenig gelächelt. Denn es gab damals, sagen manche ja, nur die zwei. Adam und Eva. Ihr kennt die Frage, die Eva dem Adam stellt. Adam, liebst du mich? Dann sagt er, wen denn sonst? Naja, also ein Mann und eine Frau. Er schuf sie und fügte sie zusammen. Der Text sagt uns, was Gott zusammengefügt hat. Und im Grundtext steht hier das Wort zusammengeklebt. Kennt ihr einen Zweikomponentenkleber? Das ist ein ganz tolles Ding. Wenn man mit dem etwas zusammenklebt, dann sagt ihr mir ein Berater, dann bricht das Ding, das man zusammenklebt, niemals mehr dort, wo man es zusammengeklebt hat, sondern immer daneben. Das heißt, das ist der Begriff hinter dem Wort, was Gott zusammenklebt, zusammenfügt, zusammentut. Das soll der Mensch nicht auseinanderreißen, denn sonst zerbricht etwas. Und was Gott noch tut, er segnet solch eine Verbindung. Er segnet solch eine Verbindung. Er stellt sich also, wie auch heute schon zum Ausdruck kam, ganz bewusst zu dieser seiner Schöpfungsordnung und zu dieser seiner Schöpfungsplanung. Kinder, Familie, Ehe, das ist etwas Einzigartiges im Alten wie im Neuen Testament. Unauflöslich, zusammengeklebt, Scheidung bedeutet auseinanderreißen. Warum ist dies auch einzigartig? Weil die Ehe auch ein Bild und eine geistliche Bedeutung auf die Gemeinde Jesu und die Verbindung zu ihrem Herrn hat. Sie ist förmlich ein Prototyp, ein lebendiges Beispiel. Wenn ihr mal Epheser Kapitel 5 lest zu Hause, dann werdet ihr das feststellen. Dort zeigt der Apostel Paulus, wie die Ehe ein Bild ist auf Christus und die Gemeinde. Das ist die Deutung. Das ist das, was uns im Neuen Testament gesagt wird. Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und die wird nie mehr auseinandergerissen werden. Gott hat sich verpflichtet, verbindlich verpflichtet, und das ist die gute Botschaft, ihr Lieben, dass Gemeinde Jesu nie ein Auslaufmodell ist, nie. Dass sie nie in Konkurs gehen wird, sondern dass sie einmal vollendet wird in ganz großer Herrlichkeit und in Ewigkeit bei einem Herrn. Weil er, der Bräutigam, der Herr der Gemeinde, der Treue, der Unveränderliche, der Barmherzige ist. Natürlich wird hier auch auf die Frage der Scheidung eingegangen und Jesus wischt das nicht vom Tisch. Er sagt, natürlich hat euch Mose und das übersetzt Luther so, eures Herzens Härtigkeit, also um eurer Schwachheit und Fehler und menschlichen Begrenztheit willen, eine Ausnahmeregelung erlaubt. Aber auch die hat Gott geregelt. Die soll nicht willkürlich sein. Es gibt ja heute gewisse Kulturen, die sagen, wenn der Mann dreimal um einen Baum läuft und sagt, ich mag meine Frau nicht mehr, dann ist die Scheidung schon vollzogen. Ob das so ist, weiß ich nicht genau, aber ich habe es zumindest so gehört. Das wäre sehr leichtfertig. Die Frau wäre schutzlos, sie wäre unversorgt, sie wäre ein Freiwild für vieles, vieles in der Welt. Und genau das wollte Gott nicht, denn sein Ebenbild kann man nicht einfach wegwerfen, das er geschaffen hat. Er schuf ja Mann und Frau. Und am Anfang war ja der Mann ganz begeistert von dem, was Gott ihm da vorstellt. Er sagt, das ist ja, wow, Fleisch von meinem Fleisch, die passt ja genau zu mir. Dieses Gegenüber ist etwas, was Gott mir in seiner Gnade gibt. Und deshalb schützt Gott auch die weitere Entwicklung, wenn sie auch teilweise sehr negativ ist. Ein Christ lebt seine Ehe anders. Mit Gottes Hilfe und mit Gottes Gnade und unter Gottes Segen. Er geht von Anfang an davon aus, dass er hier etwas eingeht, eine Verbindung, ein Ja zum anderen ausdrückt und findet, das beständig ist. Und das ist die sogenannte Sicherheit, das ist das sogenannte Vertrauen, das ist die sogenannte Geborgenheit, die nötig ist. Gott verwirft die anderen nicht einfach, die vielleicht an diesem Weg scheitern, aber er zeigt, was ursprünglich sein Plan gewesen ist. Ich weiß, dass heute die Frage der Einzigartigkeit der Ehe sehr viel in Zweifel gestellt wird. Es gibt Ehe auf Zeit. Sogar in kirchlichen Bereichen wird die Eheformel verändert, wo es zum Schluss nicht mehr heißt, bis dass der Tod euch scheidet, sondern wollt ihr beieinander bleiben, solange es gut geht? Naja, wie lange das ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, so ist Gottes Plan für einen Nachfolger Jesu nicht. Dann das Zusammenleben vor oder ohne einer verbindlichen, öffentlichen, vor Gott und Menschen geschlossenen Ehe. Man spricht heute nicht mehr von einem Lebenspartner, sondern von einem Lebensabschnittspartner. Also die Vorbilder, die negativen, sind ja zahlreich in unseren Zeitschriften und anderen Magazinen. Wenn es nicht mehr geht, dann sucht man sich eine neue oder einen neuen und man stellt den anderen oder die andere in die Ecke. Eheähnliche Partnerschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften von Männern und Männern, von Frauen und Frauen, eigentlich auch nichts Neues unter der Sonne, denn der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, das ist schon in Rom scheinbar der damaligen Zeit, sagen wir mal 70, 80 nach Christus, mehr oder weniger an der Tagesordnung gegeben. Ihr Lieben, mag der Life Ball oder die Love Parade oder wie sie alle heißen, noch so eine Lobby haben und weltweit medial gepriesen, Gottes Schöpfungsplan entspricht sie nicht. Und deshalb kann sie auch von der Kirche und Gemeinde niemals gut geheißen werden. Ich habe lange überlegt, ob ich das sage. Aber in einer demokratischen Gesellschaft darf und muss das wohl auch einmal gesagt werden, ohne gleich Angst zu haben, als jemand gebrandmarkt zu werden, der nicht tolerant ist und andere diskriminiert. Gemeinde Jesu darf und soll und muss Stellung beziehen. Das heißt nicht verurteilen. Weder den, der vielleicht einen Zerbruch seiner Ehe hinter sich hat, weder den, der vielleicht auf diesem Weg der gleichgeschlechtlichen Liebe unter Anführungszeichen unterwegs war oder ist. Er darf weder verurteilt oder gar gehasst und bedroht werden, so wie das ja im Dritten Reich, und das ist nicht allzu lange her, geschehen ist, dass man die genauso nach Auschwitz geschickt hat wie die Juden und die Minderheiten der Romas und Sintis. Nein, so soll es nicht sein. Sondern es geht allein um die Sache. Was hat Gott gedacht, als er die Ehe einsetzte, als er Mann und Frau schuf? Jeder Mensch, auch derjenige, der gescheitert ist, oder gerade derjenige, der gescheitert ist, ist von Gott geliebt und gerufen. Es gibt keinen, den er ausgrenzt. Es gibt keinen, den er abschreibt. Und deshalb sollten auch wir als Gemeinde und wir im persönlichen Leben, wo nötig und gewünscht und gewollt, seelsorgerliche und praktische Hilfe anbieten. Der Christ lebt anders. Die Ehe ist für ihn wichtig. Die Ehe ist für ihn ein Segen. Und Gott hat es so gemeint und deshalb wünsche ich jedem Ehepaar und allen, die es noch werden wollen, Gottes reichsten Segen, seine Freude und Erfüllung in solch einer Partnerschaft. Der zweite Abschnitt unseres Predigttextes heißt der Nachfolger und die Kinder. Ich lese Markus Kapitel 10, die Verse 13 bis 15. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Eine typische Situation, so habe ich gedacht, wenn der Evangelist Markus diesen Abschnitt berichtet. Kinder sind anstrengend. Die sind auch lieb, das weiß ich. Wir haben selbst 5 und inzwischen 15 Enkelkinder. Also Kinder sind lieb, wenn sie lieb sind, aber Kinder können auch anstrengend sein. Sie können einem, wie sagt man heute, auf den Geist und auf den Nerv gehen. Sie sind Kinder, sie sind Menschen. Denkt daran, so war ich auch mal. Ich bin meiner Mutter und meinem Vater, darf ich euch gar nicht alles erzählen, mal immer wieder ordentlich auf die Nerven und auf den Geist gegangen. Auch für Jünger Jesu sind Kinder anstrengend. Und sie können oft nicht recht umgehen mit ihnen. Es ist bezeichnend, was hier der Evangelist Markus schreibt, als sie die Kinder zu ihm brachten, um ihnen seinen Segen zu erteilen, um sie anzurühren, da wurden die Jünger unwillig und fuhren sie an. Christen leben anders. Ich kann euch sagen, mir gefällt auch manches nicht, was so passiert, auch in unserer Familie oder das eine oder andere. Aber hier ist ein Lernprozess im Gang. Und den hat Jesus ins Rollen gebracht. Mit bester Absicht werden hier Kinder zu Jesus gebracht. Die Eltern oder Mütter oder Väter oder beide, die wollten ja nicht die schöne Gemeinschaft mit Jesus stören. Die wollten ja nicht dazwischenfunken. Die wollten ja nicht Unruhe in den schönen Gottesdienst bringen. Ich denke mir manchmal, wir haben ja ganz tolle Kinder hier im Gottesdienst. Der erste Teil, wo sie noch alle dabei sind, da merkt man die gar nicht. Merkt ihr die? Manchmal schon, ja, das stimmt. Aber wisst ihr, mir ist lieber, es bewegt sich was und es lärmt manchmal was und es krabbelt manchmal was rum, als wenn Totenstille in so einem Gottesdienst herrscht. Es ist ja schon schlimm genug, dass ich rede und ihr alle brav sitzt und nichts sagt. Das tun die Juden nicht. Die haben einen ganz anderen Stil im Gottesdienst. Aber ich bin froh, denn dann kann ich meine Thesen euch weitergeben. Aber wie immer, die kamen mit der besten Absicht zu Jesus. Und Jesus zeigt, dass er anders denkt über Kinder, über junge Menschen, über Menschen, die letztlich die Zukunft bedeuten, nicht nur der Welt. Wir klagen heute, dass unsere Gesellschaft im Jahr 2050 eine alte Gesellschaft wird, zumindest im Westen. Da sind die meisten schon über 60, das bin ich heute schon. Aber wie immer, die Gesellschaft altert, der Nachwuchs, der wird nicht so recht hervorkommen. Jesus denkt da anders. Er wird auch unwillig, aber nicht über die Kinder, sondern über die Jünger. Er begreift nicht, dass sie nicht verstehen, welch ein Potenzial die Kinder sind, wie wertvoll sie sind, was sie bedeuten, auch im Blick auf das Himmelreich. Er sagt letztlich, die Kinder sollen euch als Vorbild dienen, auch als Christen sollen sie das. Denn lasst sie kommen, ich lade auch sie ein. Auch der Kleinste ist willkommen und ich freue mich immer wieder riesig, wenn hier Mütter und Väter vorne stehen und ihre Babys bringen und sie symbolisch nicht nur in die Gemeinde bringen, sondern auch zu Jesus und ihn um seinen Segen bitten. Ob das Kleine dann schreit oder weint oder strampelt, das ist doch Nebensache. Wichtig ist, es kommt und wird zu Jesus gebracht. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Er dreht also ihre Erwartung vollständig um. Er sagt, Menschen, die ins Reich Gottes kommen wollen, sind nicht herausgefordert, etwas zu tun, das werden wir später auch noch gleich sehen, sondern sie sind herausgefordert, offene Herzen und offene Hände zu haben, um von Gott zu empfangen. Und dann tut Jesus drei Dinge. Er drückt sie an sein Herz, das heißt, er nimmt sie an. Zweitens, er legt die Hände auf sie, das heißt, er identifiziert sich mit ihnen, er bekennt sich zu diesen kleinen Geschöpfen. Und drittens, er segnet sie, das heißt, er spricht ihnen seine Begleitung und seine Hilfe zu. Etwas Gewaltiges. Mir gefällt dieses Bild von dieser Handlung Jesu im Neuen Testament fast ausnahmslos am besten. Der Herr des Universums, der sich selbst erniedrigt hat und klein geworden ist, der selbst geboren wurde durch eine junge Frau, der aufgewachsen ist in einem Umfeld, einer Familie und einer Gesellschaft. Ein Mensch wendet sich den Kindern zu, er, der Sohn Gottes, er drückt sie an sein Herz, er legt ihnen die Hände auf und er segnet sie. Damit drückt er aus, Kinder sind wertvoll, Kinder sind vollkommen, Kinder stehen unter dem Schutz und Segen Gottes und Kinder können uns zum Vorbild werden. Deshalb bringen wir sie zu Jesus. Täglich im Gebet, auch hierher, wenn sie mitgehen wollen und können, um hier von der Liebe Gottes zu hören. Ich bin so dankbar, dass wir, das meine ich zumindest, eine familien- und kinderfreundliche Gemeinde sind. Dass sich die Kinder angenommen fühlen und willkommen fühlen. Dass Eltern nicht Angst haben müssen, das gibt es auch in Kirchen, wenn ich da reingehe und das Kind Mu oder Meh macht, dann muss ich wieder gehen. Dann wäre ich böse angeschaut. Dann bin ich nicht mehr willkommen und eingeladen. Nein, Kinder sind willkommen. Und das dritte und letzte Beispiel in unserem Text ist das Beispiel des Nachfolgers und seine Moral und der Besitz. Ein etwas längerer Abschnitt, den ich aber trotzdem lesen möchte. Ihr könnt ihn gerne mitlesen. Da gibt es einen Zaungast, der hat diese ganzen Geschehnisse mit angesehen und mit angehört. Ein junger Mann, der hat gehört, wie Jesus den Pharisäern antwortet. Der hat gesagt, was er mit den Jüngern gesehen, was er mit den Jüngern und den Kindern tut. Und der gewinnt nun Mut. Und der sagt, halt, bevor Jesus weg ist, muss ich ihn auch noch was fragen. Denn es heißt, und als er sich auf den Weg machte, nämlich Jesus, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Matthäus fügt noch hinzu, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er, dieser junge Mann, aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles befolgt von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Zusatz, und nimm dein Kreuz auf dich. Er, dieser junge Mann, aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich und seine Worte. Aber Jesus antwortete noch einmal und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Scheinbar ermutigt durch die Antworten Jesu an die Pharisäer und durch seinen Umgang mit den Kindern, kommt dieser junge Mann, sein Name ist nicht bekannt, zu Jesus. Und er hat eine tolle und ganz lebensentscheidende und wichtige Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hedi und ich, wir waren einmal bei einem Abendseminar mit Christian und da hat uns zwei Worte zum Markus-Evangelium eingetrichtert. Die sind mir bis heute, Gott sei Dank, hängen geblieben. Er sagte damals, beim Eingang in das Reich Gottes geht es nicht um das Wort tun, sondern um das Wort, Dani, du warst da dabei? Du überlegst eh schon. Okay, das habe ich gemerkt, da läuft irgendwas. Sondern um das Wort getan. nicht um das Wort tun. Das bringt uns das ewige Leben nicht. Damit verurteilt Jesus nicht die moralische Stellung dieses Menschen. Er sagt, du kennst doch die Gebote. Und dann zählt er ihm einige zumindest auf. Und dann sagt er, die habe ich alle befolgt von meiner Jugend auf. Wahnsinn. Das konnte ich nicht sagen. Dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend auf. Jesus kommt bei ihm dann auf den wunden und brennenden und wichtigen Punkt. Nicht tun, meint Jesus, sondern getan. Vertrauen und Nachfolge ist gefragt. Jesus sagt nicht, der Reichtum ist nichts wert. Jesus sagt, der ist falsch, den sollten wir nicht haben. Nein, das sagt er nicht. Jesus sagt nicht, die guten Lebensführungen sind nichts wert. Das sagt Jesus nicht, sondern er akzeptiert und anerkennt das in gewisser Weise. Aber was er zum Ausdruck bringen möchte mit diesem kurzen Satz, eins fehlt dir, ist der Hinweis darauf, dass all diese Dinge letztlich nicht dahin führen, das ewige Leben zu bekommen. Er sagt, weder Moral noch Besitz, sondern lass los und nimm an. Das, was Gott dir schenkt. Komm und folge mir nach. Und das ist eigentlich die beste Nachricht aller Zeiten. Denn ich weiß nicht, ich könnte euch mein Zeugnis erzählen, das war mein Problem, dass ich dachte, der liebe Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Ich tue das nicht und das nicht und das nicht, ich gehe dort nicht hin und dort nicht hin, ich bin so und so und so und so und deshalb muss Gott mir doch auf die Schulter klopfen und sagen, George, du bist schon in Ordnung. Nein, so ist es nicht. Lass los. Auch der Besitz bringt es nicht. Das ist eine grundlegende Aussage. Und das bringt eine unerwartete Entscheidung bei diesem Mann hervor. Er ist nicht bereit, sich einzulassen auf das Geschenk Gottes. Und als die Jünger ihn letztlich fragen, wer kann denn dann überhaupt selig werden? Da sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher, ein Mensch, der an seinem Reichtum und Besitz, an seiner moralischen, hochstehenden Natur festhält und damit meint, vor Gott gerecht zu sein, als dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht. Ich möchte euch einen ganz kurzen Exkurs zu diesem Wort machen. Das Kamel und das Nadelöhr, habt ihr schon gehört, was manche Leute darüber denken? Die einen sagen, es ist einfach ein Sprichwort. Das ist nicht wörtlich zu nehmen. Ein Sprichwort, so wie wenn wir sagen, ich möchte den anderen oder ich werde den anderen über den Tisch ziehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Hat er noch nie getan, aber gehört habt ihr es und ihr wisst auch, was damit gemeint ist. Oder wenn einer sagt, ich habe die Katze im Sack gekauft. Da gibt es weder einen Sack noch eine Katze. Es ist einfach ein Sprichwort und drückt etwas aus. Andere meinen, dass das Nadelöhr ein kleines Tor war, neben dem großen Stadttor. Und wenn das Stadttor abends zugesperrt war und die Stadt sicher war und eine Karawane zu spät zum Stadttor kam, da konnten zwar noch die Kameltreiber durch das kleine Türchen hineingehen, aber die Kamele mit ihren Lasten und mit ihren Gütern, also die großen Promis, würde man heute sagen, die 22 Tonner, die durften nicht mehr reinfahren in die Stadt, die mussten draußen bleiben. Und dann gibt es noch ein interessantes, das habe ich auch nicht so genau gewusst. Wo schaut man nach, wenn man was genau wissen will? Genau, im Internet. Und da habe ich entdeckt, dass jemand sagte, das ist eine falsche Übersetzung, was man da hat. Nämlich eigentlich steht im Griechischen nicht das Wort Kamelos, was eigentlich Kamel heißt oder Kamelkarawane, sondern es steht das Wort Kamilos. Also nur ein Buchstabe ist anders, Und dieses Wort heißt ein dickes Schiffstau. Ein dickes Schiffstau. Ich habe euch eins mitgebracht. Das ist zwar nicht so dick wie ein Schiffstau, aber ein kleines Boot hält es auch fest. Und ich habe auch eine Nadel dabei. Das ist eine große Stopfnadel, die hat auch ein Öhr. Also ihr könnt es vielleicht nicht so gut sehen. Und Jesus sagt, ein Schiffstau geht nicht hier durch. Durch dieses Nadelöhr. Unmöglich. Also so schwer ist es menschlich gesehen, für Reiche ins Reich Gottes zu kommen. Und dann im Aramäischen heißt das ähnlich. Da heißt das Kamel Gamla. Und das Schiffstau heißt Gamta. Auch wieder nur ein Buchstabe anders und es bringt was anderes. Aber wie immer das Tau oder das Kamel heißt, ein Tor und ein Kamel konnte ich euch leider nicht mitbringen, habe ich nicht zu Hause. Es ist ein Hinweis darauf, wie unmöglich es ist, von sich aus durch gute Werke, durch Preisgabe seines ganzen Besitzes letztlich ins Reich Gottes zu kommen. Christen leben anders. Ich habe mich gefragt, was lernen wir davon und damit schließe ich. Was nehmen wir mit? Was wird unsere Entscheidung sein? Worauf kommt es an? Erstens, der Nachfolger und die Ehe. Nicht egal ist es, wo und wie du deine zukünftige Ehefrau und Mutter deiner Kinder oder deinen zukünftigen Ehemann und Vater deiner Kinder kennenlernst und auswählst. Es ist nicht egal, wie und wo du deine Ehe beginnst und auf welches Fundament du sie aufbaust. Es ist nicht egal, wie du die Partnerschaft in der Ehe lebst und du deine Lebensgemeinschaft gestaltest. Und dennoch, wenn du die Silberhochzeit oder die goldene Hochzeit oder die diamantene Hochzeit oder wie immer die anderen noch heißen mögen, feierst und feiern kannst und feiern darfst, ist es letztlich Geschenk und Gnade Gottes. Zweitens der Nachfolger und die Kinder. Es ist nicht egal, wie du die Kinder behandelst und was du ihnen vermittelst, welche Werte, welche Einstellung, wie viel Zeit und Liebe du ihnen gibst. Es ist nicht egal, wohin du die Kinder mitnimmst und was du ihnen von der Liebe Gottes erzählst und vor allem vorlebst und für sie betest. Und dennoch ist es letztlich ihre Entscheidung und ein Geschenk und Gnade Gottes, ob sie auch seine Kinder werden. Drittens der Nachfolger, die Moral und der Besitz. Es ist zwar nicht egal, ob du moralisch hochstehend lebst oder ob du wie der verlorene Sohn in der Gosse bei den Schweinen angekommen bist. Es ist zwar nicht egal, ob du bettelarm oder stinkreich bist, wenn du dich auf deinen Status oder dein Kapital verlässt. Weder der Moralist noch der verlorene Sohn, weder der Stinkreiche noch der Bettelarme hat aufgrund seiner Werke beziehungsweise seines Standes Anspruch auf das ewige Leben und den Eingang ins Reich Gottes. Weder der tadellos lebende Ehemann oder die Ehefrau, noch die vorbildlich lebenden Nachfolger Jesu. Es ist unmöglich, dass ein Kamel oder ein Schiffstau durchs Nadelöhr geht. Es ist unmöglich für Menschen mit all ihren Ausdrücken ins Reich Gottes zu kommen. Ins Reich Gottes kommt man durch die enge Pforte, durch die Tür, die Jesus Christus heißt. Es gibt keinen anderen Weg oder gar Anspruch. Es ist kein anderer Name, sagt der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12, unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie errettet werden sollen, außer der Name Jesus. Und deshalb erhält man das ewige Leben nur als Gnadengeschenk von Gott. Jedem, indem man dieses Geschenk wie ein Kind annimmt und Danke sagt. Und dazu lade ich jeden ein, der es noch nicht empfangen hat. Und lade jeden ein, Danke zu sagen für den, der es schon empfangen hat und auf dem Weg ist. Gott segne euch. Amen.